Wir haben das letzte Mal festgestellt, dass es essentiell wichtig ist, dass wir die Begegnung mit Jesus haben. Und darum sind wir gut beraten, wenn wir immer wieder innehalten, wenn wir anhalten, wenn wir die Füße so parallel zueinander stellen und wirklich stillstehen. Denn Gott möchte dich beschenken. Er möchte mit dir reden, immer wieder von Neuem. Und das Anhalten, das müssen wir fest einplanen. Sonst findet die Gottesbegegnung irgendwo durch nicht statt. Eben die Füße stillhalten, nebeneinander und nicht immer am Umtäbeln und Umtraben. Darum halten wir immer wieder mal fest, nehmen uns Zeit, weil wir das Geschenk, das Gott für uns parat hat, entgegennehmen wollen. Und heute schauen wir den nächsten Schritt an. Heute geht es, schauen wir von einem Bibeltext, merken wir, wie schwierig es ist, nicht nur anzuhalten, sondern auch abzusitzen. Und dazu lade ich euch ein. Wir gehen auf den Flughafen, nehmen ein Flugzeug, fahren 4 Stunden Richtung Israel und kommen an in Jerusalem, nehmen dort, gehen zu Fuss. Wir gehen auf den Ölberg, dort hat es ein Dörfli namens Bethanien. Und dort im Lukas-Evangelium, im Kapitel 10, finden wir eine Begebenheit, die ihr gerne mitlesen könnt in der Bibel, im Lukas-Evangelium, 10. Kapitel, Verse 38 bis 42. Und ihr könnt schon mal den Text mitlesen und innerlich überlegen, was hat jetzt das mit dem Ansitzen zu tun. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Das ist doch eine Suggestivfrage, oder? Sage ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Maria setzt sich an den Tisch und hört Jesus zu. Ganz anders ihre Schwester. Sie krampft in der Küche, ist voll in ihrem Element, macht es wahrscheinlich noch gern, fühlt sich verantwortlich, dass es den Gästen gut geht. Sie gibt Vollgas dafür. Und vor lauter Bewirtung ist Martha gar nicht mehr bei Jesus. Sie hat keine Zeit, um bei Jesus zu sein. Sie tischt einen Gang nach dem anderen auf. Zuerst kommen da mal eine Portion in verschiedenen Varianten Feigen. Dann als nächster Gang kommt ein Dattelsalat und dann ein Avocadosalat, dann ein Tomatensalat. Und erst nachher kommt dann die schwerere Kost. Und vor lauter Aktivität kann sie gar nicht ansitzen. Und dann fängt sie noch an, sich aufzuregen, dass man sie allein in der Küche lässt krampfen. Und dabei ist es eigentlich gar nicht, oder noch wichtig zu wissen, dass Gastfreundschaft damals und heute auch noch im Orient sehr, sehr, sehr wichtig ist. Also Martha macht eigentlich ganz vieles richtig. Sie macht nichts anderes als das, was alle erwartet und üblich ist. Doch Maria kümmert sich überhaupt nicht darum und lässt ihre Schwester allein die Arbeit machen und schuften. Ich denke, wir können Martha und ihre Aufregung sehr gut verstehen. Und so geht Martha mit ihrem Anliegen zu Jesus. Ja, und der wird dann der Maria schon sagen, dass sie sich auch auf die Zöcke machen soll und auch etwas tun dafür. Und Jesus gibt ihr zur Antwort, Maria macht das Richtige. Das Gute, das, was ihr niemand wegnehmen kann. Und ich bin überzeugt, oder kann mir gut vorstellen, dass sich Martha in dem Moment von Jesus überhaupt nicht verstanden gefühlt hat. Sie hat so richtig wenig Empathie wahrgenommen. Doch ihre Schwester Maria scheint das nicht zu interessieren. Sie legt sich auf ein Küssi am Boden in der Wohnstube und hört gespannt zu, was Jesus sagt. Merkt ihr, da geht es genau ums Thema Ansitzen. In dieser Geschichte wird das Ansitzen und Anhören bei Jesus besonders vorgehoben. Jesus sagt zu der Martha, er staucht sie nicht zusammen und sagt, Martha, heim im Land, hast du immer noch nicht begriffen. Sondern er sagt, liebe Martha, du sorgst dich um so viel. Okay, nachher sagt er Kleinigkeiten. Aber er sagt, liebe Martha, also die Martha ist ihm ein Anliegen. Er spricht sie mit liebe Martha an. Eigentlich ist das, was deine Schwester da macht, genau das Richtige. Ein Gute, ein Nachhaltige. Das, was ihr Herz wird prägen und verändern. Jesus sagt nicht, was du machst, Martha, ist nichts und vor allem verkehrt. Natürlich braucht es auch die Arbeit in der Küche. Doch die Arbeit soll es anhören und nicht behindern. Spüren wir da so ein bisschen das Anliegen von Jesus? Wir können es auf den Punkt bringen und sagen oder fragen, hören auf Jesus oder arbeiten für Jesus. Was hat Priorität? Hören auf Jesus oder arbeiten für Jesus. Was hat Prio? Manchmal sind wir Christen in der Gefahr, für Jesus ganz viel zu arbeiten. Und es geht jetzt auch nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Was meint Jesus, wenn er dann im letzten Vers, im 42. Vers sagt, im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Jesus sagt zu der Martha, schau, der Besuch wird vorbeigehen. Und all die Köstlichkeiten, die ich sehr gern habe, wie Dattel, Avocados und Co., werden bald verdaut sein und ihren natürlichen Weg nehmen. Doch da ist etwas, das Bestand hat. Und das, was deine Schwester Maria macht, ist nachhaltig und hat Bestand. Und darum sagt er, im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was es ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Ich fasse zusammen, was die Geschichte uns sagt. Da treffen wir zwei Personen, treffen auf Jesus. Martha ist beschäftigt bis zum geht nicht mehr, und Maria haltet inne, haltet an, sagt halt, stopp, ich möchte ansitzen. Sie setzt sich zu Jesus an und sie spürt, das ist entscheidend, das ist lebensverändernd, das ist prägend. Es ist wichtiger, als Essen zuzubereiten oder als so viel Essen zuzubereiten und den Gästen zu dienen. Sie hückelt an und lässt Jesus zu. Und genau darum geht es auch bei dieser Kampagne essentiell. Gottes Wort und damit die Bibel als Nahrung für dich und mich immer wieder neu zu suchen, und zu entdecken. Ja, und jetzt könnte man sagen, ja, jetzt musst du halt einfach, oder? Musst halt einfach stille Zeit machen, wie man früher gesagt hat. Musst die Begegnung mit Jesus suchen, oder? Hei, hei, hei. Und wenn es nicht klingt, dann musst du halt eine halbe Stunde früher aufstehen. So viel Disziplin darf ich wohl von einem Christ erwarten, oder? Aber das bringt es nicht. Das regt uns nur auf, ist nicht zielführend und vielleicht hast du das auch schon zur Genüge gehört. Es ist doch so, nicht alle essen zur gleichen Zeit. Die einen essen um 5 Uhr am Morgen, die anderen um 9 Uhr am Morgen, die anderen fangen um 1 Uhr mit dem Mittagessen an. Nicht alle essen gleich viel und nicht alle haben das Gleiche gern. Und je nach Lebenssituation gibt es da ganz unterschiedliche Formen und Zeiten. Ich möchte darum etwas anderes machen. Ich möchte mit euch das mögliche Essen anschauen, das Gott uns anbietet. Das Beispiel aus der Praxis, wenn die Mami oder dein Partner die Heim ruft, das Essen ist fertig, was kommt als nächste Frage? Nein, eigentlich ist es vor allem auf Kind bezogen. Was ist die nächste Frage? Das Essen ist fertig, kommen wir an den Tisch. Was gibt's? Genau, Kotlet und Äpfelmus. Habe ich dich gewonnen? Ich könnte nicht und frage, wo ist der nächste Osterhase oder kann ich einen Gutschein vom Mac haben? Irgendetwas in diese Richtung. Was gibt es denn eben, so Geschichten? Da hättest du mich einfach verloren bei diesem Menü, oder? Und darum frage, was gibt es denn bei Jesus zu essen? Was hat Gott für dich und für mich parat, wenn wir in seinem Wort, wenn wir in der Bibel lesen? Jetzt erwartet ihr vielleicht, dass ich euch die schönsten Bibeltexte zeige, die viele von euch bereits kennen. Werde ich aber nicht machen. Ich möchte euch etwas anderes zeigen. Ich möchte auf die Zuverlässigkeit der Bibel eingehen. Genau. Den ersten Bibeltext dazu lesen wir im Johannes 8, Vers 28. Dort heißt es, Jesus, also sagte Jesus, ihr werdet erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Also wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir die Nahrung zu uns nehmen, dann ist es nicht einfach irgendetwas, sondern es ist das, was Gott, der Vater, durch Jesus Christus uns weitergegeben hat. Jesus sagt da, dass er nichts anderes sagt, als das, was er von seinem Vater her gehört und gelehrt hat. Und das heisst ganz konkret, wenn ich Jesus zuhöre, wenn ich in der Bibel lese, werde ich über Gott und den Himmel informiert. Und wenn ich begreife, was da in dem Text steht, kann mir das fürs Ansitzen, fürs Innehalten helfen. Ich lese den Vers nochmal. Also sagte Jesus, ihr werdet erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Das heisst, die Bibel ist nicht einfach irgendein Buch aus Papier mit dünnen Seiten, wo du nicht kannst drin malen und zeichnen oder nur schlecht, mit einigen hilfreichen Anweisungen für dein Leben. Die Bibel ist viel, 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 viel mehr. In der Bibel sind ganz viele Informationen von Gott an dich. Ganz viel Beziehung auch, die da abläuft. Und darum nennen wir ja die Bibel auch Gottes Wort. Und das macht einen grossen Unterschied zu allen anderen Büchern, die geschrieben worden sind. Allen anderen Bestseller, die man im Orell Füssli kaufen können. Dass es Gottes Wort ist. Von ihm inspiriert. Direkt vom Himmel, da auf meine Platte, in meine Bibel, auf die Seite und ich darf es lesen und du darfst es lesen. Das ist das, was mich motiviert, um da drin zu forschen, um da drin zu lesen, um da drin Gott zu suchen, ihn besser kennenzulernen. Ein Kapitel vorher betont Jesus im Johannes 7, Vers 28: Ich bin nicht in meinem eigenen Auftrag gekommen. Der mich gesandt hat, ist wahrhaftig und zuverlässig. Das heisst, alles, was Jesus sagt über Sinn und Unsinn vom Leben, über das, woher wir kommen und wohin das wir werden gehen, alles, was er sagt über Vergebung und Frieden mit Gott, über das Gebet, über Dankbarkeit, über das Dienen, alles, was Jesus darüber sagt, hat er vorher von seinem Vater gehört. Und er ist damit zu uns auf die Erde gekommen, mit dem Auftrag, dass wir das auch kennenlernen. Und dann ist es niedergeschrieben worden und wir dürfen das heute haben. Der Vers geht nachher weiter, im Vers 29 heißt es, ihr kennt ihn nicht, aber ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und er mich zu euch gesandt hat. Das heißt, wenn ich mich ansitze, und jetzt sind wir wieder in Bethanien, auf Mühlberg bei Maria und Martha, wenn ich mich anhöckle wie Maria, höre ich durch Jesus, durch niemand anders als Gott selber. Dein Schöpfer, mein Schöpfer. Und ich darf ihm zuhören. Mit der Bibel haben wir das zur Hand, was unser Daddy im Himmel zu Jesus gesagt hat. Gang und sag ihnen, war der Auftrag. Es hat ihm so einen grossen Wert gehabt, dass er ihn mit dem Auftrag, auch mit dem Auftrag auf die Erde geschickt hat. Die merken, wir spüren noch immer die Frage nach, was gibt es denn zu essen? Und es sind keine Kotteln und wahrscheinlich auch keine Äpfelmus. Es ist viel besseres Essen. Lebendige Worte vom himmlischen Vater direkt importiert. Und wir dürfen uns mit Maria anhöckeln, auf Jesus hören und von ihm lernen. Und damit es dazu kommt, dass wir uns anhocken, muss anders zurückgestellt werden. Müssen wir Prioritäten setzen. Und auch das können wir von der Maria lernen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist Gastfreundschaft im Orient sehr, sehr wichtig gewesen. Und eigentlich macht Martha das, was üblich gewesen ist. Sie hat Gäste bedient. Sie hat Vollgas gegeben. Und was eine solche Gastfreundschaft bedeutet, das hat Daniela und ich gerade jetzt den Freitag dürfen erleben. Wir sind an ein ziviles Hochsee eingeladen gewesen. Und dort ist richtig gross auftrumpft worden mit dem Apero. Da hat es ganz viele Marthas in Aktion gehabt. Da ist immer wieder mal jemand gekommen. Ist liebevoll ums Wohl besorgt gewesen. Du bist keine 5 Minuten da gewesen. Schon hast du ein Glas in der Hand gehabt. Und dein Glas ist sicher nie 5 Minuten leer geblieben. Ohne dass jemand vorbeikommen wäre und anfragt, darf ich noch ein bisschen nachschenken? Ja, gern. Was ist es in der Riesling Silvaner? Danke vielmals. Oder dann sind sie mit Apero-Häppli gekommen, so mit einem Rieslingshüppli, weißt du, so ganz kleine, oder was sind es andere gewesen? Hackfleischbälle oder Rindsbälle mit einem Mühle voll Herdöpfelstock. Ist auch fein gewesen, hast einfach ein paar gebraucht davon. Dann hat es warme Käse und Schnittlauchschnittli gegeben zum Dessert. Gläschen mit Panna Cotta und Tiramisu. Mann, ist das fein gewesen. Und sie ist immer wieder nachgeliefert worden. Hey, die Martha, das hat mega viel zu tun gehabt. Ich habe es genossen. Und mit dieser Betriebsamkeit vor Augen kann ich etwa erahnen, wie Martha Gas gegeben hat. Wenn wir jetzt wieder zurück auf Bethanien gehen, Maria sitzt an, während Martha in der Küche völlig gestresst arbeitet und die Erwartungen der anderen erfüllt. Merke das. Die Erwartungen der anderen erfüllt. Wie kann es mir also gelingen, dass ich Zeit finde und nehme, um bei Jesus anzusitzen und seine Worte zuzuhören? Anzusitzen und Begegnung mit ihm aktiv zu suchen. Wenn ich zum Beispiel am Morgen möchte die Bibel lesen, dann fängt das nicht erst an, wenn ich da bin, anzusitzen und die Bibel aufschlagen und anfangen zu lesen. Das Bibellesen fängt eigentlich schon am Abend vor denen an. Ich kann nicht bis weit in die Nacht aufbleiben und das Gefühl haben, am nächsten Morgen bin ich fit und springe aus den Federn raus und bin voll parat, was jetzt Gott am Morgen früh für mich parat hat. Ich entscheide mich viel besser, am Abend vor denen Feierabend zu machen, dass ich am anderen Morgen auch mal aufstehe. Oder wenn du dir über den Mittag oder am Abend Zeit für die Begegnung mit Gott möchtest nehmen. Auch dann ist die Frage, was lasse ich auf der Seite? Über den Mittag. Lasse ich News auf der Seite, Zeitung, all die Neuigkeiten, alle WhatsApp-Staten oder WhatsApp, die reingekommen sind. Lasse ich Post auf der Seite. Was stelle ich zurück, damit die Gottesbegegnung möglich ist? Dass ich auf ihn hören kann. Wir müssen uns die Zeit freischaufeln. Es ist eine umkämpfte Zeit, die nicht immer so einfach ist, um die frei zu halten. Genau das hat Martha in dem Text noch nicht verstanden. Und sie regt sich auf über ihre Schwester, die Jesus zuhört. Darum ist das Ganze mit dem Ansitzen und auf Jesus und mit dem Bibellesen ist wichtig. Wird es nicht manchmal fast übergewichtet? Der Paulus sagt oder schreibt im Römerkapitel, im Römerbrief, im 10. Kapitel, etwas dazu, etwas ganz Wichtiges. Der Glaube kommt durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Der Glaube kommt durch das Hören dieser Botschaft. Und die Botschaft aber kommt von Christus. Unser Vertrauen, unser Glauben in Gott entsteht dann, wenn wir auf ihn hören. Dann, wenn wir uns dem aussetzen. Dann, wenn wir das suchen. Und ich sage es gerade vorneweg, der Gottesdienst ist zu wenig. Das reicht nicht für die ganze Woche. Und wie wir die Bibel, Gottes Wort an uns ist, entsteht darin Vertrauen, wenn wir darin lesen. Das ist genau das, was uns nachher niemand nehmen kann. Das ist das, was nachhaltig ist. Gottes Wort prägt unsere Herz und verändert dies und mein Leben, unser Reden, unser Handeln. Und umgekehrt gilt, je weniger ich in der Bibel lese, desto weniger prägt es mein Herz, mein Leben, mein Reden und mein Handeln. Und ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass die Bibel für uns eine lebendige und frische Gottesbegegnung bleibt. Und das irgendwie zu verbildlichen, möchte ich ein Beispiel aus der Landwirtschaft nehmen. Früher hat man im Winter noch Herdöpfel im Keller gelagert. Also man hat nicht nur irgendwie so ein Säckchen voll, sondern hat einen 50-Kilo-Sack oder wie viel das immer war, eingelagert. Wir haben auch mal so einen Sack geschenkt bekommen, im Klecki noch, und haben ganz lange davon gezehrt. Wenn man ihn im Herbst eingelagert hat, war alles schön, sind die Herdöpfel frisch gewesen. Und je länger man gewartet hat oder je länger es gedauert hat, bis man die Herdöpfel gebraucht hat, was ist mit ihnen passiert? Sie haben immer je schöner ausgesehen. Nein, natürlich nicht. Sie sind zu schrumpelig geworden, oder? Sie haben Wasser verloren, sie haben, im Frühling haben sie noch Trieb bekommen. Sie sind so weich geworden, sind nicht mehr so knackig gewesen. Und das ist ein krasser Unterschied zu den Herdöpfeln, zu den frühen Herdöpfeln, die du im Juli ausgraben kannst. Dann, wenn es frisch von der Stude kommt, dann sehen sie nämlich so aus. Das sind die Herdöpfel, die wir gerne haben. Und wenn wir jetzt das aufs Geistliche übertragen wollen, dann passiert Folgendes. Wenn wir nicht regelmäßig Beziehung und Verbundenheit mit Gott leben und suchen und pflegen, dann werden wir so schrumpelige Herdöpfel. So weiche, flüdige Herdöpfel. Nochmal der Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Damit unser Glaube frisch und lebendig bleibt, brauchen wir die regelmäßige Versorgung, den regelmäßigen Kontakt von Gott und seinem Wort. Und damit, ich habe es schon gesagt, meine ich nicht nur den Gottesdienst. Ich glaube, der allein ist zu kurz gefasst. Gott ist ein persönlicher Gott. Und er freut sich auf die Begegnung mit dir an seinem Tisch. Er heisst dich willkommen. Es gibt Leute, die sagen, ich bin Christ, aber Gott ist mir irgendwie fremd geworden oder abhanden gekommen. Was ist denn passiert? Ich kann mir vorstellen, dass der Glaube, so wie die Frühlingsherdöpfel, so ein bisschen die Haltbarkeitszeit erreicht haben. Der Glaube wird nicht versorgt, er wird nicht genährt. Oder er liegt brach. Wenn wir nicht anhalten, wenn wir nicht anhöckeln, werden wir nicht versorgt und unser Glaube wird schrumpelig wie ein alter Herdöpfel. Und der Petrus, wie auch die anderen Apostel, ermutigen uns, Gottes Wort zu vertrauen. Dass wir mit offenem Herz in der Bibel lesen und davon ausgehen, dass sie wahr ist. Und so schreibt der Petrus im zweiten Brief, im ersten Kapitel: Wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht. Das, was wir in der Bibel lesen, sind keine armen Märchen. Das sind nicht irgendwie, es war einmal. Wir haben uns nicht irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Darum haben wir auch Erlebnisbericht, dass wir einander heute noch erzählen können von dieser Macht und von diesen Wundertaten, die Jesus tut. Wir haben euch kein Märchen erzählt, sagt der Petrus. Die Fakten sind dem Petrus wichtig gewesen. Und genau das Gleiche kommt auch am Anfang vom Lukas-Evangelium uns entgegen. Wenn wir den Lukas im ersten Kapitel aufschlagen, dort die ersten vier Verse lesen, dann heisst es da: Verehrter Theophilus, viele haben schon über diese Ereignisse geschrieben, die uns geschehen sind. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen hatten, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, dir eine genaue Zusammenfassung davon zu geben. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre, allem, was da drin steht, überzeugen. Ich, der du unterrichtet wurdest, in der du unterrichtet wurdest. Johannes hat dafür alles nochmal ganz genau erforscht über Jesus. Wie ist jetzt das genau gewesen? Wie sind die Umstände gewesen? Was hat er genau getan? Was hat er gesagt? Ist es wirklich das Richtige? Er hat es nachgeprüft. Und so ist das Lukas-Evangelium entstanden. Und so sind auch die drei weiteren Evangelien entstanden. Von Matthäus, Markus und Johannes. Das sind also insgesamt vier Personen, die sich daran gemacht haben, die Fakten zusammenzutragen und aufzuschreiben. Und das ist das Ergebnis, das wir haben. Aus vier verschiedenen Blickwinkeln. Vier Skiwerfer zündet aufs Leben von Jesus. Und wir dürfen heute da drin lesen. Und es kommen nachher noch Briefe von Paulus, von Petrus, von Jakobus dazu. Und so sind die Texte bis zu uns gekommen. Und wir können heute noch drin lesen und werden von Gott selber gestärkt, beschenkt, ernährt, damit unser Glaube eben genau nicht schrumpelig und vertröchnet wird. Exemplarisch dazu möchte ich dann den letzten Bibelvers mit euch anschauen. Der Petrus bringt es in Bezug auf das Bibellesen in seinem Brief an seine Freundin Thessaloniki auf den Punkt, wenn er schreibt im 2. Thessalonicher Brief: Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass er die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen hat, was sie tatsächlich ist. Das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Thessalonicher haben begriffen, das ist Gottes Wort für uns Menschen. Nicht von Mensch für Mensch, sondern von Gott für Mensch, für mich. Und sie erleben das immer wieder ganz konkret. Es ist nicht nur einfach theoretisches Wissen, sondern praktisch. Und da lesen wir, dass sie Kraft erfahren haben, die Kraft dieses Wortes. Und ich finde es im Griechischen, in dieser Sprache, wo das Neue Testament geschrieben worden ist, das Wort so schön, wo da die Kraft beschreibt. Das heisst Energeo. Und das geht uns ab, wenn wir Energeo hören. Können wir das irgendwie mit einem deutschen Wort koppeln? Energie. Da kommt Energie her. Aus dem Wort Gottes kommt Energie und die prägt und verändert unser Leben. Der Paulus sagt da also, ihr erfahrt und erlebt die Energie und die Versorgung von Gott. Und durch das wird der Glaube nicht schrumpelig, sondern steht auf einem soliden Fundament. Und so möchte Gott dich beschenken. Die Absicht von ihm ist es, uns in der Bibel zu begegnen und uns zu beschenken. Er hat uns zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen und berufen. Er will uns nachhaltig versorgen und lässt dich ein, an seinem reich gedeckten Tisch Platz zu nehmen. Er möchte, dass wir täglich anhalten, uns ansetzen, davon essen, Gemeinschaft mit ihm haben und satt werden. Gott wünscht sich, dass unser Glaube nicht alt und schrumpelig wird, wie eine alte Herdöpfel, sondern frisch und knackig bleibt, wie die ersten Herdöpfel, die im Juli geerntet werden. Es liegt alles bereit, wenn wir anhalten und ansitzen.